schönen guten Abend. Mein Name ist Rudi Kargus. Viel Spaß mit dem Herrengedeck mit Andreas Kulik.
Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik.
Mit Andreas Kulik aus dem Büchsenstadel einen wunderschönen guten Abend zusammen. Keiner kommt an Gott vorbei, außer Stanley Buda. So ein Spruch aus den 1960er und 70er Jahren, der Reinhard Stanley Buda, dem Dribbelkönig aus dem Ruhrpott, huldigte. Ähnliches liest man im Veranstaltungsprogramm des Focke-Museums Bremen. Dort heißt es, am Fußball kommt niemand vorbei. Und Fußball ist mehr als ein Spiel. Es prägt das Leben, gibt Inhalt und stiftet Sinn. Fußball wird zur Ersatzreligion. Fanclub statt Kirchengemeinde, Match statt Messe. Fußball ist also Glaubensfrage und der liebe Gott hoffentlich Fußballfan. Die Ausstellung Fußball Halleluja widmet sich dem Thema Fußball und Religion. Zu sehen ist sie derzeit in Bremen und telefonisch verbunden bin ich jetzt mit Christoph Greim, dem Kurator der Ausstellung und wissenschaftlichen Mitarbeiter des Focke-Museums in Bremen. Moin, Herr Greim.
Moin, moin.
Seit wann läuft denn die Ausstellung in Ihrem Haus?
Die Ausstellung hat am 15. Oktober letzten Jahres eröffnet und wir können wirklich sagen, dass es eine sehr schöne Ausstellung ist. Wir haben doch ein wechselndes Publikum, sehr viele Väter mit ihren Söhnen, das sieht man gerne am Museum, und generell auch ein jüngeres Publikum.
Ist denn das Thema Fußball ein typisches Thema für Ausstellungen im Focke-Museum? Was kann man sonst noch so sehen?
Nein, also ist kein typisches Thema. Man probiert sich ja gerade als stadthistorisches Museum, ist es wichtig, sich auch neue Besucherschichten zu erarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist natürlich gerade ein Thema wie Fußball in einer fußballbegeisterten Stadt. Wir haben ja den großartigen Verein Werder Bremen. Ein spannendes Thema. Und andere Ausstellungsthemen sind natürlich, wir haben die Dauerausstellung 1200 Jahre Geschichte Bremen. Dann haben wir ein wunderschönes Schaumagazin, in dem man verschiedene Exponate in einem anderen Zusammenhang als normalerweise im Museum beobachten kann und sich anschauen kann. Und das nächste Thema ist dann auch wieder klassisch stadthistorisch. Da werden die Bremer Frauen erarbeitet, die Ausstellung kuratiert Frau Dr. Walter. Und dann haben wir ab dem 29.09. diesen Jahres eine große Ausstellung Oh Yeah, Popmusik in Deutschland. Und da thematisieren wir die komplette Popgeschichte Deutschland von den 1920er Jahren bis heute.
Und jetzt also der Fußball und der Glaube. Wie kam denn die Idee dazu zustande?
Also ursprünglich kam die Idee aus Amsterdam, aus dem Museum Amsterdam und aus dem Historischen Museum in Basel. Da gab es die Grundidee, eine Ausstellung zum Fußball aus kulturhistorischer Sicht zu erstellen. Unsere Direktorin, Frau Dr. van der Haar, hat davon erfahren und war Feuer und Flamme. Und so konnte sich das Focke-Museum eigentlich ziemlich schnell einmal für die Idee begeistern und natürlich andererseits auch Input in diese Ausstellung geben. Also indem zum Beispiel Bremer Themen auch mitwandern. Bremen ist die einzige Ausstellung in Deutschland oder der einzige Ausstellungsort in Deutschland, wo die Ausstellung gezeigt wird. Zuvor war sie eben in Amsterdam, dann in Basel, nach uns geht sie nach Lyon, dann nach Luxemburg, Barcelona und endet dann in Moskau. Und jeder lokale Standort kann durch seinen lokalen Sportverein, in Luxemburg wird das ein bisschen schwierig, aber sein Verein nochmal hochleben. Und das wäre dann zum Beispiel in Bremen die Wunder von der Weser, das Nordderby natürlich, aber auch lebenslang Grün-Weiß, also Fußball in Bremen als Lebensgefühl und dann noch die Heiligen vier Sterne, wo die vier deutschen WM-Titel behandelt werden.
Welche Exponate sind denn zu sehen?
Also eine Vielzahl von Exponaten. Also wir haben zum Beispiel das Originaltrikot von Franz Beckenbauer von 74. Wir haben einen Diego Maradona-Altar, ein Voodoo-Altar, die Fußballschuhe von Thorsten Frings, die Papierkugel Gottes, allerdings leider nur als Replik. Das Original ist im Museum, in dem Museum von Werder Bremen. Wir haben Fußbälle aus Afrika, die von der Hand gefertigt wurden, um eben auch zu zeigen, dass man für Fußball selber nicht viel braucht. Im Grunde reichen Plastiktüten, die man fest zusammenschnürt. Und da kann man nachher ein Profi werden wie Didier Drogba. Ansonsten haben wir noch ein Gastgeschenk vom BFC Dynamo Berlin. Und zwar eins von dem Wunder von der Weser. Im Heimspiel dann zu Hause, was dann auch 5:0 gewonnen wurde, war das Gastgeschenk ein großer Teddybär.
Und der ist jetzt bei Ihnen auch zu sehen.
Der ist bei uns auch zu sehen, genau. Und da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte, als Thomas Schaaf sich die Ausstellung angeguckt hat, hat er auch so ein bisschen die Story darum erzählt, wie das eigentlich damals war, wie sie beobachtet wurden, beschattet wurden, abgelauscht wurden. Und da sagte er, er sollte aufpassen, dass da nicht eventuell noch Wanzen drin sind.
Haben Sie es kontrolliert?
Haben wir nicht wirklich, aber da wir natürlich unsere Exponate, wenn die in die Ausstellung kommen, die werden vorher im Magazin gelagert und tatsächlich musste dieser Teddybär über längere Zeit bei mir im Büro sitzen, muss ihn immer die anderen Mitarbeiter erschrocken haben, weil wir Angst hatten, dass da wirklich irgendwelche Ungeziefer drin ist, was eben auch die anderen Exponaten überschlägt. Und deswegen passte das ganz gut mit den Wanzen.
Und der Teddybär wandert dann mit nach Moskau. Also so kommen dann auf dem Umweg mit Verspätung vielleicht doch noch Infos in Moskau an.
Ja, das werden wir so nicht nennen. Der bleibt, das ist rein typisches Bremer Exponat. Der wandert nicht mit. Also was mitwandert, wären dann mehr so Themen wie die Derbys, die Werder Bremen hat oder eben generell deutsche Derbys. Sowas wandert mit oder Fanartikel zu Werder Bremen.
Jetzt haben Sie ja eben diesen Bären zum Beispiel aus Berlin. Mhm. Woher stammen denn die anderen Exponate und wie kommt man an die ran?
Also da muss man wirklich ganz stark an erster Stelle dem SV Werder Bremen danken. Sie waren sehr, sehr kooperativ. Die haben ja auch seit längerem ein eigenes Museum, was ich gerade schon erwähnt habe, das Museum. Und da haben wir ganz, ganz viele Exponate einfach bekommen. Also von Trikots über den Meistersekt von 88. Wir haben die Repliken der Meisterschaft und des Europapokals und des DFB-Pokals zum Beispiel auch bekommen. Die anderen Exponate, die jetzt rein auf Bremen bezogen sind, kommen von Privatsammler. Da war Werner Denkener sehr großzügig, muss man sagen. Von ihm haben wir zum Beispiel einen silbernen Roland bekommen, den die Mannschaft bei der letzten deutschen Meisterschaft von der Stadt Werder Bremen geschenkt bekommen hat. Und der Roland ist ja unser Stadtidol. Wenn der Roland fällt, verliert Bremen seine Freiheit und das ist natürlich auch ein ganz schöner Bezug, wie auch die Stadt mit seinem Verein umgeht, wenn das der Stadtheiland oder das Stadtidol dem eigenen Fußballverein geschenkt wird. Ansonsten die Exponate, die mitwandern, das ist eine sogenannte Fußballkollektion, die wurde im Vorfeld bereits zusammengestellt und da kann man sich im Grunde dann als Kurator bedienen, das und das hätte ich gerne in der Ausstellung und das andere eben nicht. Aber wir haben zum Beispiel auch Exponate aus unserem eigenen Haus. Ich habe in einer Vitrine den Vergleich angestellt zwischen dem DFB-Pokal und einem Kirchenkelch, um einfach mal zu zeigen, wie der Fußball sich auch von der Kirche rituelle Zwecke ausborgt. Also natürlich gibt man in den Kirchenkelch Wein, was dann zum Blut Christi wird. Der Pastor, Priester dreht sich um und zeigt dann dem Kelch der Gemeinde. Und was Ähnliches passiert dann auch mit dem DFB-Pokal zum Beispiel. Der wird dann allerdings mit Bier gefüllt, aber die Fans zeigen, die Spieler erheben den Pokal und zeigen ihn sozusagen auch der Fangemeinde. Das sind so Zeichen. Oder auch ein Rosenkranz ist aus unserer Sammlung.
Herr Kram, was glauben Sie denn, woher kommt denn generell die Verbindung von Fußball und Religion? Sie haben das jetzt ja gerade mit dem Kelch und dem DFB-Pokal so schön erläutert.
Ich glaube, dass das ein Urinstinkt des Menschen auch so ein bisschen ist. Also die Religion tritt ja nach und nach vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund, aber trotzdem sucht man sich einen Ersatz, ein Zugehörigkeitsgefühl. Und das passt im Fußball ganz gut, weil er viele Ansätze birgt zur Ritualisierung. wie zum Beispiel, also man geht ja nicht mehr als Fan in die Fußballstadien, nein, man pilgert in die Fußballstadien, und die Fußballstadien sind auch keine Fußballstadien mehr, sondern die Kathedralen des Sports. Und das ist aber, glaube ich, auch medial natürlich durch die Presse aufgebauscht worden. Und ein interessantes Beispiel, wo es vielleicht angefangen hat in Deutschland, war die WM 1954, als der Kommentator Zimmermann über die tollen Paraden von Toni Turek sagte: Toni Turek, du bist ein Teufelskerl, du bist ein Fußballgott. Das war sehr einschneidend, zumal es zu einem großen Aufschrei in der Gesellschaft führte. Theodor Heuss, der Bundespräsident, hat sich eingeschaltet, der Zimmermann musste sich offiziell entschuldigen und die Kommentare von ihm wurden im Nachhinein noch in Vinyl gepresst und da musste dann auch dieser Kommentar, du bist ein Fußballgott, rausgeschnitten werden. Und das zeigt aber auch den gesellschaftlichen Wandel, den wir mittlerweile durchzogen haben. Also vom ersten WM-Titel, wo das noch ein Skandal war, bis heute und wir ganz normal damit umgehen und die Presse auch. Und natürlich gibt es aber auch die Fans, die für sich bewusst Rituale schaffen an Spieltagen, dass sie sagen, ich kann nur mit dem linken Schuh, ich muss immer auf dem gleichen Platz sitzen, ich muss immer den gleichen Weg ins Stadion gehen, ich darf mein Trikot nicht waschen. Und da liegt dann auch dieser Gedanke dahinter, weil wenn man einmal dieses Ritual vernachlässigt und dann verliert die Mannschaft, dann nimmt man persönlich Schuld auf.
Jetzt haben ja aber nicht nur die Fans Rituale, sondern auch die Spieler oder Trainer.
Genau.
Das heißt, das schlägt ja dann aber in die gleiche Richtung.
Es schlägt wahrscheinlich in die gleiche Richtung, sicherlich. Man hofft dadurch, dass man bestimmte Abläufe immer wiederholt, dass man gleich gut spielt. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel, man zieht sich erst den linken Schuh an, betritt den Rasen erst mit dem rechten Fuß meinetwegen oder man macht sich ein Kreuzzeichen oder wie Mesut Özil geht nochmal in sich und betet in Ruhe. Und das zieht sich, glaube ich, sowohl durch Spieler, durch Fans, das ist allgegenwärtig.
Würden Sie wirklich so weit dann auch gehen zu sagen, so wie viele Fans, Fußball ist meine Religion, also dass der Fußball die Stellung einnimmt, die früher Kirche und Glaube hatten?
Das ist schwierig. Also für mich ist es nicht so. Für andere Leute auf jeden Fall oder für Fans, die das wirklich so wahrnehmen und als lebenserfüllend betrachten. Den Vorteil, den die Religion immer noch bietet, ist, dass sie dem Menschen ein Leben nach dem Tod verspricht. Das kann der Fußball zum Beispiel nicht. Da ist es dann vorbei.
Das bringt mich jetzt auf einen interessanten Gedanken. Jetzt machen wir mal Musik und danach sprechen wir mal zum Beispiel auch noch über Fanfriedhöfe. Vielleicht ermöglichen die ja ein Leben nach dem Tod, habe ich mir gerade überlegt. Da sprechen wir dann gleich mal weiter. Sie haben Musik mitgebracht und zwar von Rancid, Journey to the End of East Bay und von den Dropkick Murphys, The Warrior's Code und ich lege noch die Ramones obendrauf, Something to Believe In. Und dann geht's weiter hier auf der 102,6. What you gonna do when everybody goes on without you? To the end, to the end, I'll turn it to the end. To the end, to the end, I'll turn it to the end. To the end, to the end, to the end, I'll turn it to the end. Started in 87, ended in 89. We got a garage on and every play in a time. It's just the four of us, give me the core of us. Too much attention on our board have been destroyed us. Yeah! mit Poor Boy im Herrengedeck und Fußball. Halleluja, heißt es heute Abend. Herr Greim, wir waren vorhin mal, haben wir geredet über Spieler, die sich bekreuzigen oder Spieler, die wie Mesut Özil vorm Spiel nochmal in sich gehen. Und jetzt gibt es auch einige Spieler, die sich ganz öffentlich auch, ja, nicht nur auf dem Feld, sondern auch so im Umfeld zu Gott bekennen. Zum Beispiel Gerald Asamoah war so einer oder Dirk Heinen oder Kakao vom VfB Stuttgart. Und dann kam natürlich die FIFA und die hat das Zeigen von religiösen Symbolen oder Botschaften zum Beispiel auf T-Shirts beim Torjubel verboten. Wie stehen Sie denn jetzt solchen Glaubensbekundungen gegenüber, auch mit den Einblicken, die Sie jetzt natürlich durch Ihre Ausstellung haben?
Also ich finde das generell eigentlich nicht schlimm. Jeder sollte seinen Glauben leben, wie er möchte. Und ich habe die Entscheidung von der FIFA auch nicht wirklich verstanden. Man kann natürlich darüber nachdenken, ob es dann, weil natürlich so Spieler wie Kakao oder Gerald Asamoah in der Öffentlichkeit stehen und ob es dann eine Art war, ihre Religion zu verbreiten und neue Mitglieder zu bekommen, das kann ich nicht beurteilen. Insgesamt finde ich das schade, dass man das nicht machen kann, weil das sollte in jeder Freiheit eines Menschen sein, sein Glauben frei auszuleben. Und zum Beispiel hat Windenhofer, der alte Kiwi aus Neuseeland, der auch jahrelang bei Werder Bremen gespielt hat, der hat in Neuseeland Schulen errichtet, die eben gerade auch christliche Werte vermitteln und eben auch zeigen, dass man miteinander was erreichen kann. Und so finde ich das auch eine ganz gute Lösung eigentlich.
Wie ist denn Ihr eigenes Verhältnis von oder zu Fußball und Glaube?
Also mein eigenes Verhältnis, ich bin sehr großer Fußballfan, natürlich Werder Bremen-Fan, aber auch VfL Bochum. Zum Glaube, ich bin gläubig, aber ich glaube nicht an einen Fußballgott, weil ich glaube, den lasse ich dann lieber der Bibel, dem Gott der Bibel. Ja, das ist immer schwierig. Klar sagt man manchmal, wenn man eine Entscheidung gesehen hat, boah, da hat der Fußballgott mitgespielt. Aber das ist natürlich überspitzt und das ist mehr eine Floskel, die man benutzt.
Aber Sie müssen ja schon ganz schön viel glauben bei Bochum und Bremen. Also da brauchen Sie ja viel Kraft.
Ja, das war jetzt nicht das schönste Wochenende für mich. Das 1-1 bei 1860 und das 2-0 von Werder Bremen, die Niederlage bei Ingolstadt gegen direkten Abstiegskonkurrenten unter Umständen. Ja, das ist schwer, aber das ist jetzt nicht so, dass ich Gott anbeten würde und ihnen sagen würde, greif doch mal für mein Team ein oder an den Fußballgott. Ich gehe davon aus, dass Bremen den Abstiegskampf annimmt und kämpfen wird und Bochum wird auch nochmal sich wieder verbessern und ich glaube schon, dass sie vielleicht noch den Relegationsplatz erreichen könnten. Das wäre sehr schön, weil dann würde ich nämlich Werder Bremen und VfL Bochum wieder in der ersten Liga sehen.
Vorausgesetzt, sie spielen nicht gegeneinander, also in der Relegation.
Genau. Das wäre tragisch.
Welche Rolle spielt im Fußball jetzt nicht nur der Glaube, sondern auch der Aberglaube?
Also ein schönes Beispiel auch aus der Ausstellung ist Aberglaube, der sogenannte Voodoo-Altar. Da hat ein togolesischer Voodoo-Priester bei der WM 2006 in Deutschland die gegnerischen Mannschaften von Togo, von der Nationalmannschaft, in kleine Holzfiguren geschnitzt. Er hat dann den Spielern Alkohol zu trinken gegeben, hat die Füße aneinander geknetet, damit die eben nicht vernünftig spielen können oder eben auch wie besoffen spielen. Dann hat er noch einen Schiedsrichter geschnitzt, dem hat er die Pfeife zugebunden und hat ihn aber zur Sicherheit, wenn er pfeift, noch zusätzlich mit Geld bestochen. Da ist natürlich viel Aberglaube drin und gerade auch in Afrika gibt es teilweise wirklich rituelle Blutopfer, wo dann vor wichtigen Spielen die Voodoo-Priester Hühner schlachten und mit dem Blut die Fußballschuhe und den Rasen und den Ball bespritzen, alles eben gegen die bösen Geister im Fußball oder der gegnerischen Mannschaft. Das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, dass es nicht nur ein europäisches Phänomen ist oder auch südamerikanisches Phänomen mit Religion, nein, dass es auch ganz tief verwurzelt auch in anderen Ländern so ist.
Das heißt, es ist kein Phänomen der christlichen Religion jetzt als Beispiel, dass man sagt, also ich komme jetzt drauf, weil ich zum Beispiel, wenn ich an Neapel denke, da haben wir ja diese heiligengleiche Verehrung von Diego Maradona, aber das ist jetzt nicht typisch eben für die Heiligenverehrung, sondern das haben auch andere Kulturen und Religionen.
Ja, genau. Also da ist jetzt eben das Beispiel für mich, was ich aus dem vom Voodoo-Altar gerade erzählt habe. Wie das jetzt zum Beispiel in der islamischen Glaubensrichtung aussieht, da kann ich das gar nicht so wirklich beurteilen. Das weiß ich nicht. Aber gerade, wo Sie von diesem Diego Maradona-Altar sprechen, den haben wir auch als Replik in unserer Ausstellung. Und das ist schon wirklich faszinierend, weil sich da einen wirklichen, ja, religiösen Kult und einem Spieler entwickelt hat, fast schon ein Reliquienkult. Allerdings lebt der Spieler ja immer noch. Normalerweise sind ja Reliquien eher von Verstorbenen und Heiligen. Und es gibt mittlerweile auch die Diego Maradona-Religion in Südamerika. Und die feiern Weihnachten am Geburtsdatum von Diego Maradona. Und dieser Diego Maradona-Altar entstand im Grunde so, das war eigentlich mehr ein Merchandise-Gag. Eine Besitzerin von einer Pizzeria war in der gleichen Maschine wie Diego Maradona bzw. der napoleonischen Mannschaft und hat dann am Sitz von Diego Maradona ein Haar von ihm gefunden und hat dieses Haar dann mitgenommen. Und hat es auf einem Altar, wo dann in der Mitte ein Bild von Diego Maradona ist, angebracht und vor ihrer Bar gestellt. Und das wuchs dann, also mittlerweile ist da auch eine Träne von Diego Maradona aufgefangen. Papst Franziskus ist mit angestellt und die Leute pilgern wirklich zu diesem Altar vor wichtigen Spielen von Neapel und beten an Diego Maradona, an den Heilsbringer, der sich ja das Neapel gewinnt und der sich ja im Grunde auch selber in diese Rolle des Heilsbringers damals 86 katapultiert hat, indem er im Viertelfinale gegen England die Hand Gottes gemacht hat, also das 1-0 geschossen hat mit der Hand, was ja eigentlich eine übelste Straftat im Fußball ist, was eigentlich auch hätte mit Rot bestraft werden müssen, aber Diego Maradona verkauft es als Hand Gottes und kommt damit durch. Andererseits muss man ihm zugute halten, dass er dann noch das 2-1 in der zweiten Halbzeit geschossen hat, was dann zum Tor des Jahrhunderts wurde. Und jetzt ist ja mittlerweile Diego Maradona ziemlich in die Jahre gekommen, aber die Argentinier wären ja keine Argentinier, wenn sie nicht schon den nächsten Heilsbringer hätten. Und das ist eben, das passt auch von Namen ganz gut, der Messias Lionel Messi.
Kennen Sie weitere solcher Beispiele, wie jetzt die Heiligenfeierung des Diego Maradona?
Nicht direkt vom Spielerkult, klar, es gibt immer Kulte um Spieler, aber so ausgeprägt wie bei Diego Maradona kenne ich das so nicht. Aber es gibt seit 2010 den Luigi. Luigi ist der offizielle Fußballheilige und alle Fußballspielenden oder für alle Fußballspieler von der katholisch anerkannte Fußballheilige. Dem auch irgendwo in Süddeutschland wird er hergestellt und den kann man auch erwerben und dann kann man zu Luigi beten als Patron der Fußballer. Ähnlich wie die Barbara im Bergbau.
Haben Sie es schon mal ausprobiert?
Nein, ich hab das noch nicht ausprobiert. Das ist mir ein bisschen zu skurril, gebe ich zu.
Jetzt haben Sie selbst gesagt, Sie glauben nicht an den Fußballgott. Wenn Sie in der Ausstellung Besucher haben, hören Sie da Gespräche, also oder kommen da Leute auf Sie zu, die möglicherweise viel mehr an so einen Fußballgott glauben wie Sie selbst? Oder was sagen die Leute? Also was glauben die Leute, die in die Ausstellung kommen, wenn sie über Fußball reden?
Erstmal, es sind natürlich viele Fans, aber auch generell Kulturinteressierte. Da haben wir einen ganz schönen Spagat geschaffen. Also wir haben selbst unsere klassischen Museumsgänger immer noch, die sich einfach über dieses kulturhistorische Phänomen interessieren, Fußball und Religion, wie passt das zusammen, und da ihre Ergebnisse bekommen. Und dann haben wir natürlich auch den Fußballfan an sich, der sich ja im Grunde selber gar nicht so sieht als Religionsersatz. Für ihn ist Fußball, anstatt dass er eben in die Kirche geht, guckt er halt am Samstag um 18:30 die Sportschau. Aber das nimmt er so gar nicht wahr. Da ist es dann eigentlich mehr so, dass sie sich über die Exponate freuen und Erinnerungen geweckt werden. Weißt du noch, bei dem und dem Spiel oder die Fußballschuhe von Thorsten Frings, ach, da hat er schon die Nike-Fußballschuhe, dann müssen die von 2007 sein, da hat er nämlich die Schuhe gewechselt. Da entstehen Fachgespräche und viele sind dann doch sehr beeindruckt. Ein sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel, um auch so den Bremer Lokalstolz zu wecken. Wir haben zum Beispiel auch die Original-Schraubstollenschuhe kommen nämlich aus Bremen. Die hat nämlich ein Bremer Schustermeister, der Alexander Salot, erfunden, und es war nicht Adidasler, und da haben wir die Original-Nähmaschine, und das sind dann immer auch so Stories, die die Besucher mit nach Hause nehmen und auch gerne auch zu Hause erzählen, weil es ja auch schon was Tolles ist.
Ja, und jetzt hören wir nochmal Musik. Das ist auch was Tolles, was Sie nochmal ausgesucht haben. Ich weiß jetzt natürlich auch warum. Von Herbert Grönemeyer, Bochum. Als VfL-Fan ist das naheliegend. Und ich spiele noch von Bolzplatz das Lied Fußballreligion und habe von Sepp Maier einen Song gefunden. Der ist zwar nicht schön, aber der heißt Halleluja. Und deswegen spiele ich den. Und dann sind wir wieder da mit Fußball. Halleluja.
Du bist einfach zu bescheiden. Das Stadion ist meine Kathedrale, wo ich mit Freunden in der Kurve steh. Ich hab Gebete und ich habe Rituale und Schalam und sage ich ole ole. Fußball ist meine Religion, er schenkt und haut mir die schönste Illusion. Fußball ist meine Religion, Ursprung und Heilung meiner Depression.
Hingerl, Dienstmann Nummer 172 am Münchner Hauptbahnhof, erledigte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlag getroffen zu Boden sank und starb.
Fußball, Halleluja, mit Christoph Greim, dem Kurator des Vogge-Museums in Bremen. Herr Greim, Sie sind mir noch schuldig, eine Betrachtung zu Fußball-Fanfriedhöfen oder auch zu Kapellen im Stadion. Denn Sie haben ja zu Recht gesagt, der Glaube oder die Religion bietet den Gläubigen ein Leben nach dem Tod an. Also nicht jede Religion, aber unsere zumindest. Der Fußball tut es nicht. Und jetzt tut das vielleicht doch, indem er Fanfriedhöfe anbietet oder Urnen in Vereinsfarben?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also Sie haben natürlich recht, man kann sich mittlerweile in einer Urne beerdigen lassen mit seinem Logo drauf. Eine haben wir davon auch in der Ausstellung zu sehen. Und es gibt eben auch berühmte Fanfriedhöfe. Der erste in Deutschland war der Fanfriedhof von Schalke 04. Der ist auch in Form eines Stadions angelegt worden. In der Mittelkreis natürlich das große F04-Emblem. Und da kann man sich beerdigen lassen. Dieser Friedhof ist auch tatsächlich schon ausverkauft. Da sind alle Liegeplätze belegt. Und gleichzeitig hat Gelsenkirchen auch eine Stadionkapelle, wo man sich trauen lassen kann. Also das geht mittlerweile Hand in Hand. Übrigens hat natürlich auch der große Konkurrent von Werder Bremen, der HSV, auch einen Fanfriedhof. Und der ist nicht so gut belegt. Da war großer Event bei der ersten Beerdigung. Und spannend ist auch, also da war eine interessante Geschichte, als die auch im Rahmen der Ausstellung mir zu Ohren gekommen ist, dass ein Hamburger Fan, der war erstmal mit seinem Kumpel, die hatten Dauerkarten ins Stadion gegangen und hatten dann, und der eine ist eben dann leider verstorben und dann hat er wirklich angefragt, ob er nicht die Urne mit ins Stadion nehmen könnte, weil der Platz wäre ja frei. Das hat dann der HSV verboten, das ging dann natürlich nicht, aber es kommen auch den Fußballvereinen immer wieder Anfragen, ob man nicht auch die Asche auf dem Rasen verstreuen darf, das darf man natürlich nicht. Sie haben natürlich insoweit recht, dass die Vereine mittlerweile den Fans eine Möglichkeit bietet, sich in Vereinsfarben ziemlich nah am Stadion beerdigen zu lassen, aber dass der Verein jetzt ein Fußballparadies schaffen würde, wo der geliebte Verein immer auf Platz 1 ist, das schafft der Fußballer oder der Verein dann doch noch nicht.
Warum macht der Verein das dann? Spielt er damit Symbolik, weil er sein Image aufpolieren will? Oder geht es wieder mal nur ums Geld?
Also ich glaube, dass das tatsächlich eine Reaktion auf Fan vielleicht ist. Also dass es einfach die Wünsche waren, das umzusetzen. Und sich eben dem Verein ziemlich nah zu sein. Also wie das zustande gekommen ist, wie man auf die Idee kam, das weiß ich nicht. Ich weiß aber zum Beispiel, dass das Thema in Bremen auch schon mal aufkam und da wurde direkt gesagt vom Verein, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht im Sinne für die Toten machen, sondern wir wollen was für die Lebenden machen. Das ist die Zielgruppe. Und damit distanziert man sich natürlich auch. Und gerade auch bei Werder Bremen, die sagen, es gibt auch keine Urnen, wo das Werder Bremen-Emblem drauf ist. Das will man eben nicht.
Das heißt, in Ihrer Ausstellung gibt es dementsprechend auch keine. Welches sind denn Ihre Lieblingsstücke in der Ausstellung?
Ja, nicht die Werder Bremen-Urne, das ist ja nicht. Also schön ist tatsächlich, die eine Urne haben wir, die ist in Form eines Fußballs und von Twente Enschede. Dann ist natürlich mein Lieblingsexponat die Papierkugel Gottes, allerdings die Replik.
Die müssen Sie, ich glaube, Sie müssen die vielleicht doch nochmal kurz erklären, genau. Falls sich also vorhin jemand schon gefragt hat, wovon redet der Herr Grein?
Also die Papierkugel Gottes entstand so, es war 2009, es waren die sogenannten norddeutschen Festwochen. Werder Bremen und der HSV traten insgesamt viermal aufeinander. Einmal in der Bundesliga wurde gewonnen, dann im DFB-Pokal-Halbfinale. Das hat Werder Bremen auch gewonnen, wurde dann nachher auch DFB-Pokalsieger 2009. Und dann zweimal im Halbfinale der Europa League. Im Hinspiel hat Werder Bremen 1-0 verloren und im Rückspiel dann beim HSV hatte ein HSV-Fan eine Choreografie-Pappe genommen, die zusammengeknüllt und aufs Spielfeld geworfen. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher Abwehrspieler das war. Der wollte den Ball auf jeden Fall hinten rausschlagen. Der Ball tropft auf diese Papierkugel. Die Papierkugel tropft, oder der Ball tropft von der Papierkugel ab an den Oberschenkel des Abwehrspielers zur Ecke. Und aus dieser Ecke kam dann das 3-1 von Werder Bremen und man stand im Finale von Istanbul. Und dann hat damals der Moderator Oliver Welke sich direkt diese Papierkugel nehmen lassen und hat quasi die Presse diese Papierkugel als Papierkugel Gottes stilisiert, in natürlich als Hommage an die Hand Gottes. Und da gab es dann kuriose Geschichten und diese Papierkugel wurde dann nachher für einen guten Zweck versteigert und das Original ist jetzt im Museum zu sehen. Und leider haben wir die nicht bekommen, um eben diese Feindschaft zwischen Werder Bremen und HSV nicht wieder aufzuflammen. Und dann war es eigentlich viel schöner, dass ich eine Replik hergestellt habe. Ich habe einfach eine Arbeitskollegin gefragt, ob sie mir ein DIN A3 Blatt zerknütteln kann und da reinlegen kann. Und das zeigt aber auch einfach ganz schön und symbolisch, wie sehr viel in irgendetwas reininterpretiert wird, an heilig, göttlich, was ja eigentlich gar nichts ist, weil jeder kann eine Papierkugel Gottes im Grunde machen.
Gibt es denn irgendein Exponat, das Sie gerne noch in Ihrer Ausstellung hätten, wenn Sie wählen könnten? Egal, was es kostet?
Ja, aber den gibt es leider nicht mehr, den ist verloren gegangen. Und zwar ist es der WM-Pokal von 1954. Das wäre echt noch, das wäre ein wunderschönes Stück, aber das werden wir dann wahrscheinlich, hätten wir auch gar nicht bekommen, das wäre dann wahrscheinlich auch im DFB-Museum in Dortmund zu sehen. Vermutlich.
Ja, Herr Greim, damit sind wir mit einer Stunde Herrengedeck nahezu am Ende. Wie lange läuft denn die Ausstellung noch? Fußball, Halleluja.
Die läuft noch bis zum 28. März. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich die Ausstellung anzugucken, weil angegliedert ist noch der DFB Focke Kickt. Also das ist ein Fußballparcours extra für Kinder, wo man Geschicklichkeit zeigen kann. Man kann Fußballbillard spielen, man kann seine Geschwindigkeit messen. Und so ist das ist sozusagen das Smallland der Fußballausstellung, wo die Kinder sich noch bewegen können. Die Eltern können sich in Ruhe die Ausstellung angucken und alle gehen zufrieden nach Hause. Und das schönste Erlebnis, was ich in diesem Focke Kickt hatte, war, ich kontrolliere jeden Tag die Ausstellung und dann kam mir ein kleiner Junge entgegen in Fußballtrikot, Torwarthandschuhen und Hallenschuhe und er hat Schweißperlen auf, erschienen und Tränen in den Augen. Und ich war natürlich ganz, oh Gott, hast du dich verletzt? Nein, aber Mama will nach Hause.
Er hat ja noch ein paar Wochen, um nochmal zu kommen.
Genau.
Und ich wünsche Ihnen da noch ein paar schöne Wochen als Kurator der Ausstellung Fußball Halleluja im Focke Museum Bremen. Danke fürs Gespräch und schönen Abend noch, Christoph Grein.
Sehr gerne. Dankeschön.
Ja, und der Herr Grein hat sich noch ein Lied gewünscht. Das spielen wir ihm jetzt auch noch. A Little Less Conversation von Elvis Presley. Mit dem verabschiede ich mich gleich und dann noch mit ein paar Klängen von Oliver Onions Flying Through the Air. Passenderweise aus dem Film Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Eine Stunde Herrengedeck auf der 102,6 am Sonntagabend und alle Ausgaben zum Nachhören unter freefm.de/program/Herrengedeck oder bei herrengedeck.blogsport.de. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Würde mich zumindest sehr freuen. Danke fürs Einschalten. Schöne Woche. Macht's gut. Bis dahin.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.